Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen, liebe Technikfreunde. Radio DARC begrüßt Sie wieder mit dem spannenden Magazin rund um Wissenschaft und Funktechnik. Heute ist es die Ausgabe Nummer 530. Ich bin Colly Farren und ich darf Sie durch die kommende Sendestunde führen. Was haben wir für Sie heute zusammengestellt? Einen Bericht über das Aus für die Stimme Amerikas, die Antwort auf die Frage, ob man unbedingt auf Windows 11 upgraden muss und am Ende wird Eva Maria eine schier unglaubliche Geschichte zum Besten geben, nämlich, dass die Orientierung von Honigbienen durch Sonnenstürme gestört wird. So, das ist ja interessant. Vielleicht sollten die Tierchen vorher erstmal das Fliegen lernen. Learning to fly kann man da nur sagen und das kommt jetzt zum Beginn von Tom Petty and the Heartbreakers.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly. Ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds. What goes up must come down. Oh. I'm learning to fly. the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Am Dwingeloo-Radioteleskop gelingt Erde-Venus-Erde-Verbindung. Bildübertragungen aus der SRAM-2-Mission geplant. RTA-Vorstand im Amt bestätigt und die Sonne legt sich noch nicht schlafen. Am Mikrofon Conny Farren. Am niederländischen Dwingeloo-Radioteleskop ist am 22. März ein spektakuläres Experiment geglückt, nämlich unseren Nachbarplaneten Venus als Reflektor für Hochfrequenzsignale zu nutzen. Reflexionen von Funksignalen am Mond stellen Funkamateure schon seit Jahrzehnten her. Dies bezeichnet man als Erde-Mond-Erde, kurz EME. Aber Reflexionen über die Venus, das ist schon eine größere Nummer. Das ist mit Amateurmitteln nicht mehr machbar. Hierfür benötigt man professionelle Radioteleskope. Das Dwingeloo-Radioteleskop sendete nun für einen Reflexionsversuch auf 1299,5 MHz über eine Zeit von 278 Sekunden. Die Signale aus den Niederlanden über den zugegebenermaßen recht weiten Umweg konnten dann hierzulande am Astropeiler Stockert südwestlich von Bonn zurückempfangen werden. Durch die große Entfernung benötigte das Signal trotz Lichtgeschwindigkeit 280 Sekunden. Die Venus ist momentan etwa 42 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Im Oktober will man einen weiteren Versuch einer Erde-Venus-Erde-Verbindung unternehmen. Eine detaillierte Nachlese und Signalanalyse finden sich im Internet. Das Dwingeloo-Radioteleskop hat einen Durchmesser von 25 Metern und wurde im Jahr 1956 errichtet. Die Anlage befindet sich in Westerveld, Niederlande. Die Astronautin und Funkamateurin Rabea Rogge, Lima Bravo 9 November Juliet bzw. Kilo Delta 3 Alpha India Delta, wird auf der SRAM-2-Mission von SpaceX, die am 31. März gestartet ist, Slow-Scan-Fernsehbilder aus dem Weltraum senden. Die SRAM-2-Mission soll der erste bemannte Raumflug in der Geschichte werden, der auf eine polare Umlaufbahn geschickt wird und über den Nord- und Südpol fliegt. Benannt ist die Aktion Fram to Ham nach dem berühmten Polarforschungsschiff Fram, das sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis aktiv war. Fram to Ham ist ein experimenteller Wettbewerb für Schüler und Studenten. Rabea Rogge wird Bilder von drei geografischen Orten senden, aber der Clou ist, sie werden in Stücke geschnitten und durcheinander gebracht. Die Teilnehmer werden abschnittsweise nur einzelne Bruchstücke empfangen und müssen dann erraten, wo auf der Erde sie sich befinden und welche Rolle sie in der Geschichte der Polarforschung spielten. Weitere Informationen über die Fram-2-Mission und den Fram-2-Ham-Slow-Scan-Fernsehwettbewerb finden Sie unter fram2ham mit 2 geschrieben.com. Der Vorsitzende des Runden Tisches Amateurfunk, kurz RTA, Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf und sein Stellvertreter Michael Straub, Delta Foxtrot 4, Whiskey X-Ray, wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der RTA traf sich am 23. März im Amateurfunkzentrum Baunatal zu seiner Sitzung. Neben den Wahlen standen auch noch aktuelle Themen auf der Agenda. So wurde die Wunschliste des Runden Tisches Amateurfunk gegenüber Behörden ergänzt. Weiterhin haben die Vertreter der Mitgliedsverbände über EMV-Themen gesprochen. Hier ging es unter anderem um Access PLC, das zwischen Trafostationen und dem Hausanschluss zum Einsatz kommt. Bundesweit betrachtet werden Störungsmeldungen und deren Bearbeitung offenbar sehr unterschiedlich gehandhabt, wie der RTA feststellte. Der Runde Tisch Amateurfunk ist die demokratische Vertretung aller Funkamateure in Deutschland. Das Gremium wurde 1994 auf Initiative des damaligen Bundestagsausschusses für Post und Telekommunikation gegründet. Im RTA sind neben dem Deutschen Amateurradioclub noch zahlreiche weitere Amateurfunkverbände Mitglied. In den letzten Wochen hatten die Funkamateure das Gefühl, dass die Aktivität der Sonne das Maximum im aktuellen Zyklus 25 überschritten hätte. Die Sonnenflecken waren eher dünn gesät. Tatsächlich traten im Sommer und Herbst des vergangenen Jahres die höchsten Sonnenfleckenzahlen auf, mit Werten von teilweise über 250. Seitdem geht es leicht abwärts. Wann genau das absolute Maximum erreicht wurde, wird man erst einige Monate später ermitteln können. Als Grundlage für die Schlussfolgerung dient unter anderem die kontinuierlich vorgenommene Zählung von Sonnenflecken als gleitender Durchschnitt. Wie Lisa Upton vom Solar Cycle Prediction Panel erklärt, hat die Sonnenaktivität des aktuellen 25. Sonnenzyklus die vor 4 Jahren formulierten Erwartungen bislang leicht übertroffen. In den vergangenen Monaten hatten starke Sonnenstürme immer wieder dazu geführt, dass Plasma auch die Erde erreichte und in der Atmosphäre für beeindruckende Polarlichter sorgten. Die waren teilweise in ungewöhnlich niederen Breitengraden zu sehen, auch wiederholt in Deutschland. Solche Ereignisse seien aber zu erwarten und man habe nichts Ungewöhnliches beobachtet. Dass die Sonne bei ihrer Aktivität 11-jährige Zyklen durchläuft, ist seit mehr als 200 Jahren bekannt. Die wurden vom Schweizer Astronomen Rudolf Wolf im 18. Jahrhundert bis zum Jahr 1749 zurückgerechnet, dem Maximum des sogenannten nullten Zyklus. Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts fällt die Aktivität immer weiter ab und auch wenn der aktuelle Zyklus bislang stärker ausfällt als vorhergesagt, ist er weiterhin schwächer als die vorausgegangenen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Nun geht's weiter mit Musik aus Israel. Hier ist Ofra Hasa mit Show Me und einem Hauch Melancholie.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Hier spricht die Stimme aus Amerika.
1942 geht Voice of America erstmals auf Sendung. Der US-Auslandssender soll während des Zweiten Weltkriegs die Nazi-Propaganda in unterschiedlichen Ländern bekämpfen. Später im Kalten Krieg ist der Sender für die Hörer hinter dem Eisernen Vorhang die einzige Alternative zur kommunistischen Propaganda ihrer Regime. Heute erreichen Voice of America und weitere US-Auslandssender mehrere hundert Millionen Menschen in aller Welt, viele in Staaten ohne Pressefreiheit, wie China, Russland oder Vietnam. Damit ist es jetzt vorbei. US-Präsident Trump dreht der Medienbehörde, die die Auslandssender betreibt, den Geldhahn zu. Offiziell, um zu sparen. Doch die wahren Beweggründe sind andere, bestätigt die von Trump ernannte neue Leiterin der Medienbehörde, Carrie Lake.
Voice of America erfüllt seine Kernmission nicht mehr, nämlich die amerikanische Erzählung zu verbreiten. Diese und die anderen Auslandssender sind nach links abgedriftet. Sie sind nicht mehr fair und neutral, sondern parteiisch.
The media has gone so far to the left.
Donald Trump seinerseits nennt die US-Auslandssender schlicht radikale Propagandisten. Jetzt steht Voice of America vor dem Aus. Genauso wie Radio Free Europe und dessen regionale Ableger wie Radio Svoboda in Russland.
Radio Svoboda. Новости.
Die Multimedia-Plattformen von Radio Svoboda bieten einzigartige Recherchen, vor allem Analysen über die Ereignisse in der russischen Provinz, sagt der im Exil lebende russische Publizist Sergei Pachomenko. Wobei die russischen Journalisten große Risiken eingehen würden.
Die Mitarbeiter von Radio Svoboda müssen oft unter einem Pseudonym oder überhaupt anonym arbeiten. Sie werden von den russischen Behörden unterdrückt und verfolgt.
Nun bekomme Putin bei der Unterdrückung von Radio Svoboda auch noch Hilfe von Donald Trump, kritisiert Sergei Pachomenko. Nicht nur in russischen, sondern auch in chinesischen staatlichen Propagandamedien stoßen die Kürzungen bei den US-Auslandssendern auf helle Begeisterung. Noch ist offen, ob andere Staaten bereit sind, die Sender weiterzuführen. Der tschechische Außenminister Jan Lipovský will, dass die EU den in Prag ansässigen Sender Radio Free Europe kauft. Der Sender sei für die Tschechen während der kommunistischen Unterdrückung ein Leuchtturm der freien Information gewesen, so Lipovský. Heute sei er dies für Millionen Hörer in Russland und Belarus. Die EU will die Finanzierung von Radio Free Europe prüfen.
DARC Radio.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Heute fehlt in keiner Funkbude ein Computer. Dekodierprogramme für digitale Übertragungsverfahren, Rotorsteuerung, Logbuch und diverse Berechnungen machen PCs auch für Funkamateure unverzichtbar. Doch wer wie die meisten mit Windows arbeitet, der kann sich momentan kaum noch retten vor den Hinweisen, dass der Support für Windows 10 bald ausläuft. Aber ist das wirklich so schlimm, wie es sich anhört? Muss man wirklich wechseln? Das sind Fragen für unseren IT-Experten Björn Walter.
Um einen Wechsel zu Windows 11 kommt man ja eigentlich gar nicht drum herum, weil im Oktober 2025 ja das Windows 10 auslaufen wird und man damit auch keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, zumindest regulär. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, Sicherheitsupdates über ein Abonnement nochmal nachzukaufen. Das wird wahrscheinlich auch so im Bereich zwischen 30 und 40 Euro ungefähr liegen. Aber irgendwann danach wird man auf Windows 11 updaten müssen. Das heißt, wir zögern es damit eigentlich nur hinaus.
Okay, also so wie ich das verstehe, kommt man früher oder später nicht um ein Update herum. Wie neu muss ein PC denn sein, dass er die Systemanforderungen für Windows 11 erfüllt?
Da Windows 11 ja nun auch schon eine Weile auf dem Markt ist, werden die meisten PCs oder Laptops, die in den letzten ein oder zwei Jahren gekauft worden sind, wahrscheinlich schon an Windows 11 installiert haben. Das heißt, wir reden schon von Notebooks oder Laptops, die 3, 4 Jahre oder sogar älter sind. Und dann kommt es natürlich wieder darauf an, was dort für Hardware verbaut ist. Dort hat Microsoft eine Liste rausgegeben an Hardware, wo man auf Windows 11 updaten kann oder wo die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind.
Wie unsicher wird denn Windows 10, wenn es keinen Support oder Sicherheitsupdates mehr gibt?
Man sollte eigentlich grundsätzlich mit keinem Betriebssystem mehr arbeiten, wenn man schon weiß, dass man keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Aber wie eingangs erwähnt, ist es immer noch möglich, über sogenannte Abos, die es sowohl von Microsoft als auch von einigen Fremdfirmen gibt, eben diese Updates nicht in denselben, aber in regelmäßigen Abständen weiter zu beziehen, natürlich kostenpflichtig, damit man auch die Möglichkeit noch in 2026 hat, auf Windows 11 umzusteigen.
Oftmals ist ein PC zu alt, damit man ihn updaten kann. Oder man will schlicht und einfach einen noch gut funktionierenden Rechner nicht einfach in den Müll werfen. Was kann man tun?
Wenn ein PC zu alt ist, um ein Windows 11 Update durchführen zu können, kommt man normalerweise um einen Kauf eines neuen PCs oder Laptops nicht drumherum. Zumal, wenn dieselben Anwendungen natürlich noch benutzt oder verwendet werden müssen, dann sollte halt über die Anschaffung eines neuen PCs oder Laptops nachgedacht werden.
Das ist ja keine sehr befriedigende Antwort. Muss man zwangsweise eine neue Hardware kaufen, um neueste Windows-Versionen laufen lassen zu können? Das kann doch gar nicht sein. Gibt es denn keinerlei andere Alternativen?
Natürlich gibt es heutzutage auch schon Alternativen zu Windows. Man kann beispielsweise ein Apple-Gerät, also ein Mac, verwenden, der allerdings in der Anschaffung gegenüber einem neuen PC preislich vermutlich etwas teurer sein wird. Oder die zweite Alternative, man verwendet ein Linux, was auf einem normalen PC auch noch läuft. Wenn es nur um normale Standardprogramme geht, wie beispielsweise einen Browser fürs Internet zu verwenden oder auch Office-Programme zu benutzen, sind die Linux-Versionen mittlerweile so weit, dass sie schon fast mit Windows mithalten können und dazu sind sie noch kostenlos.
Nun, wir haben es gehört. Mit Linux kann man der Tretmühle von immer neuen Hardware-Anforderungen entkommen. Verwende ich übrigens auch und habe Microsoft schon seit Jahrzehnten hinter mir gelassen. Vielen Dank für das Interview. Eva Maria Englert, DG9 MFG. DARC Radio, your
favorite station. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Explosion in der Reaktorkammer. Ausfall der Transmitter 4 und 5. Evakuierung der Mannschaft und Sektor D nach Sekma. Hallo Jungs, hier spricht euer Computer BX4. 309, genannt der ratlose Rudi. übernehme jetzt Koordination der Rettungsmaßnahmen.
Hallo Heimatbasis, wir haben euch verloren. Unser Hauptcomputer fliegt uns um die Ohren. Feuer ist an Bord und wir treiben immer weiter fort.
Nur keine Panik, euer Rudi wird das Kind schon schaukeln.
In den Selektoren schmoren die Transistoren. Ohne eure Hilfe sind wir hier verloren. Holt uns schnell hier raus, bringt uns auf den Kurs zurück nach Haus.
Nur Mut, ihr könnt mir vertrauen. Nach meinen letzten Berechnungen sind wir genau in 578 Jahren und 3 Tagen wieder zu Hause. Na?
Hey, Captain Starlight! Wo geht es hin?
Tja, berechtigte Frage.
Wir rasen mit dem gottverfluchten Schiffswrack durch die blauen Galaxien.
Na, na, nur nicht übertreiben.
Hey, Captain Starlight! Was sollen wir tun?
Am besten gar nichts.
Wir sind doch viel zu jung, um jetzt schon auf dem Kosmosfriedhof auszuruhen.
Lebenserhaltungssysteme negativ.
Die Mannschaft will nach Hause. Himmel, Herrgott, was sollen wir denn noch tun?
Mit eurer ewigen Flucherei kommen wir auch nicht weiter. Verhaltet euch ruhig und überlasst alles andere mir. Denn nicht umsonst bin ich einer der teuersten und fähigsten Computer. Nach meinen absolut zuverlässigen Berechnungen beträgt eure derzeitige Rettungschance genau. Oh, bitte. Ich hab was abgekriegt.
Keine Funkverbindung, keine Instruktionen. Jeder neue Countdown ohne Reaktionen. Was wird nun geschehen, wenn wir den Mann im Mond je wiedersehen?
Seit wann interessiert ihr euch für Männer?
Unser Notreaktor fetzt in tausend Stücke. Nur ein Trümmerhaufen, die Kommandobrücke. Unser Heimatstern, mehr als eine Ewigkeit entfernt.
Oh ja, wegen der paar Meter macht man doch keinen Aufstand. Besorgt mir lieber ein paar neue Transistoren, sonst ist für euch am 15. der Erste.
Hey, Captain Starlight! Wo geht es hin?
Wer weiß?
Wir rasen mit dem gottverfluchten Schiffswrack durch die blauen Galaxien.
Heute blau und morgen blau.
Hey, Captain Starlight! Was sollen wir tun? Wir sind doch viel zu jung, um jetzt schon auf dem Kosmosfriedhof auszuruhen.
Mein Gedächtnis lässt nach.
Hey, Captain Starlight! Was wird geschehen?
Ihr werdet schon sehen.
Muss mein 150 Jahre junges Leben jetzt zu Ende gehen?
150 Jahre sind alt genug.
Hey, Captain Starlight!
Wir haben alle versagt.
Hey, Captain Starlight!
Wir haben ja so versagt.
Wo geht es hin?
Händchen frei.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Heute können viele nicht mal beim Mittagessen oder gar dem Gegenteil das Smartphone aus der Hand legen. Das ist eine unschöne Angelegenheit. 1960 wäre das noch undenkbar gewesen. Da war noch nicht mal Mobiltelefon in Sichtweite, geschmeidig denn Smartphone. Aber OM Helmut Wunderle aus Heidenheim hat selbst beim Mittagessen noch mit einer Hand am Funkgerät über das 40-Meter-Band gekurbelt. Das ging schon, das kam aber bei seiner X2L sicher gar nicht gut an. In diesem Fall war es allerdings lebensrettend, weil er dabei einen Notruf aus Jugoslawien auffing. Danach ging allerdings eine ziemliche Odyssee los, das lebensnotwendige Medikament zu beschaffen. Aber hört selbst, das ist eine weitere Geschichte, die der Südwestrundfunk aus dem Archiv geholt und online gestellt hat.
Erzähl uns doch mal die ganze Geschichte von vorn.
Ja, ich saß mit meiner Familie beim Mittagessen und kurbelte da so mit einer Hand mal hier übers Band und hörte da mal gerade das 40-Meter-Band ab. Durch Zufall höre ich da eine jugoslawische Station. Dieser jugoslawischen Station, das ist hier YU3PK, eine gewisse Anja aus Ljubljana. Also die Anja erklärt mir, dass sie dringend, sehr dringend ein Medikament namens Cerclochlorin benötigt für eine schwerkranke Frau in Ljubljana und sie bat mich, ob ich nicht dieses Medikament in Deutschland besorgen könnte.
Konnten Sie dieses Medikament beschaffen?
Der nächste Weg war nun die Schlossapotheke hier in Heidenheim, Herrn Dr. Gubitz. Und der Herr Dr. Gubitz erklärte mir nun, dass das Cerclochlorin sehr wahrscheinlich in Deutschland nicht zu bekommen sei, nachdem es sich um ein japanisches Präparat handelt und dieses Präparat in Deutschland an für sich noch nicht verwendet wird, höchstenfalls im Wiesbadener amerikanischen Zentralkrankenhaus.
Was haben Sie nun gemacht?
Ruf ich wieder die Anni, ne? Sei Anni, ich krieg das Medikament hier im Moment nicht. Das ist ein japanisches Medikament und es kann höchstens hier ein amerikanisches Krankenhaus haben, dieses Medikament. Ich erzähle dir alles und ich kann es nur versuchen, hier auf dem Funkwege eben Stationen aus dem Raum Wiesbaden, Köln oder Frankfurt zu bekommen, dass sich da irgendwie ein Amateur da vielleicht telefonisch in die Sache damit einschaltet. Und ich rief ihr auch Stationen hier nach Frankfurt und so weiter und es kam keine Station, sondern eine Station aus Wien und eine Station aus Italien. Und diese beiden Stationen, die waren natürlich auch sofort bereit, hier alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und ich musste aber dann nach ein paar Minuten oder nach 10 Minuten vielleicht erfahren, dass auch dieses Medikament in Österreich und in Italien nicht zu beschaffen wäre. Nun war guter Rat teuer und nun kam meine Frau auf den Gedanken, nehmen wir die Polizei. Ich rufe mal die Polizei an, sagt meine Frau. Ich blieb inzwischen hier bei der Anni von Jugoslawien, habe mit der da weiterhin Bericht erstattet, habe ihr da erklärt, wie nun die Sache liegt. Und meine Frau hat nun inzwischen mit der Polizei telefoniert und die Polizei hat sich nun da bereit erklärt, mich zu unterstützen. Und das nächste war natürlich, dass dann ein Anruf von einem maßgebenden Herrn von der Heidenheimer Zeitung kam und der sich dann bereit erklärte, mit Fernschreiben und alles Mögliche da für diese Sache einzusetzen.
Wo sind diese Fernschreiben hingegangen?
Ja, die gingen erstens mal dann nach Frankfurt, dann nach London. Eine Großhandelsfirma, noch eine Hamburger Großhandelsfirma, die japanische Präparate und so weiter da importiert. Dann an die japanische Botschaft nach Bonn. Aber alles ohne Erfolg.
Und wie ist der Erfolg dann doch zustande gekommen?
Dass durch Zufall sich dann noch eine Schweizer Station eingeschaltet hatte. Und diese Schweizer Station, die hat sich nun bereit erklärt. Das war ein Herr aus der Gegend von Genf und er hat sich dann bereit erklärt, mit dem Internationalen Roten Kreuz in Genf zu telefonieren und hat es dann auch fertiggebracht, über das Internationale Rote Kreuz in Genf dieses Medikament zu besorgen.
Wie lange hat das alles gedauert?
Ja, dieser ganze Ablauf, der ging dann etwa nicht ganz 3 Stunden.
Vom Anruf hier?
Vom Anruf, bis die Bestätigung kam, dass das Medikament nach Jugoslawien abgegangen ist.
Haben Sie seitdem wieder aus Jugoslawien gehört?
Ja, ich habe gestern mit Jugoslawien Verbindung gehabt. Und nicht mit der Anni, aber mit einer anderen Station aus Ljubljana, einer bekannten Station von der Anni oder einem Bekannten von der Anni. Und der hat mir nun erklärt, dass das Medikament noch frühzeitig genug mit einem Flugzeug in Ljubljana ankam. Aber wie der Gesundheitszustand der Patientin ist, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Und er hat mir lediglich mitgeteilt, dass bereits ein Schreiben aus Jugoslawien an mich unterwegs sei.
Na dann, Mahlzeit. Und denk dran, mit vollem Mund. spricht man nicht und funkt auch nicht, außer es ist ein Notfall. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, mein Charlie Delta.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Es ist ein trauriger Rekord, der derzeit aus den USA gemeldet wird. Mehr als 2/3 der Bienenpopulation in den Vereinigten Staaten sind über den Winter verendet, ohne jeglichen erkennbaren Grund. Forscher sind alarmiert. Die Folgen für die Landwirtschaft sind fatal. Betroffen sind vor allem gewerbliche Imker, deren Lebensunterhalt auf die Bienen angewiesen ist. Aber auch Obstbauern, deren Bäume nicht mehr bestäubt werden. Moment mal, werden Sie jetzt sagen, was hat ein Bericht über ein massenhaftes Bienensterben denn mit Funk und Technik zu tun? Wäre das nicht etwa in einer Sendung für Biologie besser aufgehoben als hier bei Radio DARC? Nun, dann sollten Sie jetzt lieber weiterhören, denn eine neue Erkenntnis einer Würzburger Forschungsgruppe um den Biologen Jürgen Tautz legt nahe, dass auch Sonnenstürme für dieses Phänomen verantwortlich sein könnten. Nein, das ist kein Aprilscherz. Was nach einer kruden These klingt, lässt sich durchaus mit wissenschaftlichen Daten belegen. Über ihre Erkenntnis gibt es einen Beitrag im Journal of Astrobiology and Outreach. Sonnenstürme kennen wir Funkamateure zur Genüge. Unser Zentralgestirn spuckt bekanntlich einen stetigen Strom geladener Teilchen ins Weltall hinaus, den sogenannten Sonnenwind. Dieser ist jedoch nicht konstant, sondern wechselt ständig. Es kann durch koronale Massenauswürfe oder Sonneneruptionen zu sprunghaft ansteigenden Partikelzahlen kommen. Beim Auftreffen der Schockfront auf die Erde wird das Erdmagnetfeld deutlich abgeschwächt. Nach etwa 12 Stunden wird ein Minimum erreicht. Geomagnetische Stürme können vielfältige Auswirkungen haben, wobei die bekanntesten das Auftreten von Polarlichtern sind. Auch sind dann vor allem die Ausbreitungspfade auf Kurzwelle in hohen Breiten ziemlich kaputt, wenn die Magnetik unruhig wird. Bei sehr starken Sonnenstürmen kann es sogar zu unmittelbaren Schäden in Stromnetzen kommen. Dies ist auch schon mehrfach passiert und Extremereignisse wie das sogenannte Carrington-Event können Milliardenschäden verursachen. Aber zurück zum eingangs erwähnten massenhaften Bienensterben. Wie soll ein Zusammenhang zwischen den Sonnenstürmen und den Insekten aussehen? Nun, Jürgen Tautz und seine Kollegen haben hierfür einen Versuchsaufbau installiert. Sie haben eine Anzahl ein- und ausfliegender Bienen an Würzburger Bienenstöcken mit einer kleinen Lichtschranke gemessen, insgesamt 18 Monate lang. Dabei wurden auch die genauen Ein- und Ausflugszeiten von insgesamt 80.000 Tieren aus dem Bienenstock dokumentiert. Dabei wurde festgestellt, dass immer ein kleiner Prozentsatz von Bienen verloren geht und nicht mehr zurückkommt. Aber nun kommt der Clou. Als man die Flugdaten der Bienen mit Sonnendaten der US-Weltraumagentur NASA verglich, ergab sich Erstaunliches. Immer dann, wenn ein Sonnensturm mächtige Teilchenströme durchs All zur Erde sendete und das Magnetfeld veränderte, verirrten sich rund 2,7 Mal mehr Bienen als sonst und fanden nicht mehr in den Heimatstock zurück. Allein nach den 3 heftigsten Sonnenstürmen in einem bestimmten Zeitraum gingen zwischen 16.000 und 56.000 Nektarsammlerinnen verloren. Während eines Sonnensturms im April 2012 zum Beispiel verlor der Stock in nur 9 Tagen über 38% seiner Bienen. Der statistische Zusammenhang zwischen Bienenverlust und Sonneneruptionen ist dabei erstaunlich hoch. Der Korrelationsfaktor beträgt 0,97. Das ist ein hochsignifikantes Ergebnis. Ähnliche Ergebnisse konnten auch in anderen Messgebieten wiederholt werden, so unter anderem in Schleswig-Holstein. Es liegt also nahe, dass Bienen offenbar auf das Erdmagnetfeld reagieren. Sie können es wohl wahrnehmen und sich daran orientieren, erläutert dazu Jürgen Tautz. Veränderungen des Erdmagnetfelds stören demnach ihre Fähigkeit, den Weg zurück zum Bienenstock zu finden. Auch andere Fachleute finden diese These der solaren Wetterfühligkeit von Bienen durchaus plausibel. Es ist überhaupt nicht weit hergeholt, dass Sonnenstürme zu Magnetfeldstörungen führen können, die den Magnetsinn von Tieren stören, sagt dazu auch Henrik Moritzen, Professor am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften an der Universität Oldenburg. Moritzens Team hat nachgewiesen, dass durch künstlich ein- und ausgeknipste elektromagnetische Strahlung im Mittelwellenbereich gezielt der Orientierungssinn von Rotkehlchen gestört werden kann. Sein entsprechender Aufsatz in der Fachzeitschrift Nature sorgte für einiges Aufsehen. Das Gebiet der Magnetobiologie ist noch jung. Erst vor 50 Jahren gelangen Wolfgang Wiltschko an der Universität Frankfurt in seiner Doktorarbeit erstmals schlüssige Experimente, welchen den Magnetsinn von Zugvögeln belegten. Dennoch wurde Wiltschko lange Zeit von Kollegen verlacht und angefeindet, bis seine Theorie nach und nach bestätigt wurde, unter anderem durch eine Veröffentlichung in der Wissenschaftszeitschrift Science im Jahr 1972. Seitdem konnte bei einer Vielzahl von Tieren ein Magnetsinn nachgewiesen werden. unter anderem bei Fischen, Termiten, Ameisen und nun wohl eben auch Bienen. Dieser entdeckte Zusammenhang könnte das Massensterben in den USA erklären. Zumindest mit erklären, neben anderen Faktoren. In den letzten Monaten erreichte unsere Sonne ihre maximale Aktivität im Elfjahreszyklus. Möglicherweise sollten in Zukunft auch Imker regelmäßig unseren Funkwetterbericht hören. Sie könnten nämlich bei einem drohenden Sonnensturm einfach schnell ihre Bienenstöcke für ein paar Tage verschließen, um wertvolle Tierleben zu retten. Die Vorwarnzeit beträgt ja 3 bis 4 Tage, wenn man einen Massenauswurf auf der Sonne beobachtet. Dann erst erreicht die Schockfront die Erde. So, und darauf trinke ich erstmal einen Humpen Met zur Stärkung. Prost! Skull, bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG. DARC Radio, your favorite station.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Das ist ja echt unglaublich. Sonneneruptionen sollen einen Zusammenhang mit dem Verschwinden von Bienen haben, wie Würzburger Forscher herausgefunden haben. Offenbar haben die Tierchen einen Magnetsinn, der ihnen bei der Orientierung hilft. Das heißt, nicht nur Funkamateure sollten sich in Zukunft für die Funkwettervorhersage interessieren, sondern auch Imker. Was aktuell so los ist auf unserer Sonne und ob wir in den nächsten Tagen mit unruhigen Verhältnissen rechnen müssen, darüber klärt uns nun wieder unser Spezialist Christian Reiber auf, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Das Erdmagnetfeld als Navigationshilfe. Was der Mensch noch eher unbeholfen zur Zeit der griechischen Antike als Kompass entdeckt hat, machen sich diverse Tierarten schon ganz lange zunutze, Tauben etwa oder auch Termiten. Und neuere Forschungen deuten sogar darauf hin, dass das Erdmagnetfeld auch auf manche Pflanze seinen Einfluss ausübt. Ein gestörtes Magnetfeld ist da wie ein gestörtes GPS. Damit rechnet ja nun kaum jemand. Kann aber passieren. Und auch da spielt dann das Erdmagnetfeld kräftig mit. In Sachen Störungen ist das noch junge Frühjahr bislang überreichlich ausgestattet. In der letzten Woche war das Erdmagnetfeld immerhin ruhiger als zuvor, aber das ständige Hin und Her blieb uns erhalten, wenngleich auf niedrigerem Niveau. Ein schwacher koronaler Masseauswurf drehte am Mittwochmorgen die Ausrichtung des interplanetaren Magnetfeldes für lange 10 Stunden nach Süden. Das reichte, um 10 und 12 Meter abzuschalten. Dazu kam dann noch ein schlechter Aprilscherz, als am späten Montag ein Protonenschauer einsetzte, ein sogenanntes Solar Particle Event. Das bedeutete bis zum Mittwoch eine deutliche Verschlechterung der polaren Linien, vor allem auf den unteren und mittleren Bändern. Es gibt nun wieder mehr und kräftigere solare Flares. Fast jeden Tag wurden M-Flares beobachtet. Das ist sichtbares Zeichen dafür, dass die Sonnenaktivität wieder angezogen hat. Im Wochenverlauf stieg der solare Flux bis auf 182 Einheiten, um dann ab der Wochenmitte wieder etwas abzufallen. Die höchste MUF lag letzte Woche mittags wieder über 35 MHz, sofern nicht wieder eine Störung dagegen gearbeitet hat. Das war am Samstag und besonders ausgeprägt eben am Mittwoch der Fall, als es gerade noch so für 15 Meter reichte. Andererseits macht sich die zunehmende Tageslänge bemerkbar. Wenn der Tag einigermaßen ungestört war, so wie zu Beginn der letzten Woche, dann macht das 20-Meter-Band bereits die ganze Nacht durch. Das wird nun bis zum Beginn den Herbst Standard werden, wenn es eben einigermaßen ungestört ist. Davon können wir im Moment nun allerdings gerade nicht reden und auch in den nächsten Tagen wird das so weitergehen. Erneut sind koronale Löcher unterwegs, zwar kleinere Kaliber, aber das Auf und Ab im Sonnenwind werden sie trotzdem am Laufen halten. Im Laufe der Woche steigt zudem das Risiko für erdgerichtete koronale Masseauswürfe durch eine aktive Region, die sich im Moment kräftig entwickelt. Also müssen wir weiter damit rechnen, dass 10, 12 und möglicherweise auch 15 Meter mal für einen Tag Pause machen. Der solare Flux wird zwischen 150 und 180 Einheiten gesehen. Allerdings erwarten wir die Ankunft neuer aktiver Regionen und da könnte dann durchaus auch mal wieder ein Ausflug Richtung 200 Einheiten drin sein. Jedenfalls dürften wir wieder fest mit 10 Meter rechnen und auch mit den Morgenbedingungen in den Westpazifik entlang der Grey Line auf 20 und 40 Meter. Die Sonne geht in Neuseeland im Moment kurz nach 6 Uhr UTC unter. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.